Das setzt natürlich alle anderen Mitgliedstaaten einfach unter Druck. Und das ist auch das, was ich eigentlich kritisch sehe. Weil wenn man jetzt auf der einen Seite eher die Position hat, so wie es ja Deutschland, denke ich, vertreten hat, kein Eingriff in den Strommarkt, jetzt auf europäischer Ebene, eher Zurückhaltung beim Gaspreisdeckel, haben wir in Österreich auch, keine Frage, aber und dann aber auf der anderen Seite national einfach massiv Geld in die Hand nimmt, um Unternehmen zu unterstützen, dann setzt das einfach andere Mitgliedstaaten, die vielleicht nicht diese Budgetmittel haben, einfach stark unter Druck. Und ich glaube, da müssen wir uns auch in puncto europäischer Solidarität irgendwie was überlegen.
Hallo und herzlich willkommen bei Peter Tschol, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Die letzte Folge dieses aufregenden Jahres und voll im Weihnachtsfieber. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und bei mir sind heute wieder zwei Kollegen zu Gast. Lukas Zwieb und Carina Santa-Knaus.
Hallo.
Hallo ihr zwei.
Hallo.
Danke, Christoph.
Lukas, du warst schon einmal bei uns. Bitte stell dich kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Lukas Zwieb. Ich bin mittlerweile seit 5, 6 Jahren bei der Energieagentur, beschäftige mich da hauptsächlich mit Preisen und Energiemärkten und allem, was da mit im Zusammenhang steht. Meinen ersten Auftritt im Podcast habe ich gehabt im Sommer 21, also vor gut 1,5 Jahren. Und da haben wir eigentlich schon begonnen, die ersten Anzeichen dieser Energiepreis-Rallye, in der wir jetzt sind, zu thematisieren. Damals hätte aber niemand gedacht, was für Ausmaße das alles annehmen wird. Und
das war ein verrücktes Jahr. Und ich zitiere auch immer wieder gern diese Folge oder weise darauf hin, dass wir diese Folge gemacht haben, dass man schon 2021 gesehen hat, was da passiert und dass da was in eine, ja, aus der Perspektive viele falsche Richtung rennt. Carina, wir kennen dich schon recht gut, jetzt wird schon langsam langweilig, wenn du dich dauernd vorstellst.
Niemand wusste, dass ich Carina Santa Claus heiße bis jetzt.
Also. Santa Claus.
Santa Claus.
Deswegen eine andere Frage an dich. Was isst denn du heuer zu Weihnachten?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil wir quasi ein Familienrat der Weihnachtsbekochung haben und heuer bin ich nicht dran. Das heißt, ich werde mich sowohl am 24. als auch am 25. überraschen lassen, während mich andere bekochen.
Ah, du hast keinen Einfluss drauf. Wahnsinn, ja. Ja. Lukas, was isst du?
Bei mir gibt es wahrscheinlich Fisch.
Fisch, sehr gut. Bei mir in alter Tradition Bratwürstel. Ja, wir sind ja eigentlich wegen einem anderen Thema hier. Interventionen überall, Doppelbums, EKZ, SNE und MCM heißt unsere Folge. Das klingt ein bisschen wie ein Fanta 4-Song. Und es geht um Entlastungsmaßnahmen, die angekündigt wurden, die vorgestellt wurden, die in Brüssel auch beschlossen wurden. Wir sprechen heute ganz kurz und bevor wir das machen, gehen wir darauf ein, was hat sich bei Strom- und Gaspreisen in den letzten Wochen getan? Lukas, kannst du uns einen Einblick geben?
Sehr gern. Also grundsätzlich muss man sagen, wir sind noch immer auf einem extrem hohen Niveau. Also wir haben bei Gas noch Preise deutlich über 100 Euro, beziehungsweise jetzt gestern, vorgestern ist es drunter gefallen im Spotmarkt und bei Strom über 300 Euro. Das sind Preise, die hätten wir vor ein paar Jahren einfach nicht für möglich gehalten. Und das ist noch immer extrem außertürlich und wir stehen damit vor einer ganz neuen Herausforderung, wie wir einfach unser Energiesystem organisieren wollen. In den letzten Wochen hat es dann auch vermehrt Meldungen gegeben, dass die Preise wieder sinken. Das hat auch gestimmt. Wir haben im Ende Sommer, also August, eine extreme Preisspitze gehabt. Da sind die Preise nochmal um den Faktor 2 oder 3 höher gewesen.
Der Black Friday.
Genau, der berüchtigte Black Friday, der auch zu allen möglichen Verwerfungen auf den Energiemärkten und bis hinein in die Politik geführt hat. Ja, von dem Niveau sind wir wieder herunter, Gott sei Dank, muss man sagen. Was bleibt, sind weiterhin extrem hohe aktuelle Preise und auch extrem hohe Aussichten, wenn man die nächsten Jahre sich ansieht.
Das heißt, die absolute Entspannung ist noch nicht in Sicht. Im Großhandel, was bedeutet das jetzt für die Endkundenpreise?
Bei den Endkunden ist es grundsätzlich so, gibt es zwei unterschiedliche Gruppen. Das sind die Haushalte und die Großkunden, die Industriebetriebe. Für beide gilt aber, dass die Effekte auf den Großhandelsmärkten zeitverzögert ankommen. Wir haben bei den Haushaltskunden, wenn wir jetzt zuerst auf das schauen, die sind in der Regel sogar mit einer noch größeren Verzögerung von den Effekten am Großhandelsmarkt betroffen. In etwa ein Jahr, je nachdem, wann man seinen Vertrag abgeschlossen hat oder wie man den Vertrag abgeschlossen hat, hat man sogar Preisgarantien. Das heißt, man hat wirklich sehr lange, bis solche Sprünge in den Großhandelspreisen in der Gesamtheit des Haushaltskundenmarkts angekommen ist. Zum Teil haben aber schon viele Kunden auch diese Preiserhöhungen mitbekommen. Das heißt, wenn schon die Erhöhungen von den Energieversorgern durchgeführt wurde, haben die schon das hohe Preisniveau. Wenn noch nicht, dann steht es mit großer Wahrscheinlichkeit bevor.
Ja, und viele Preisgarantien laufen jetzt spätestens mit Ende dieses Jahres aus. Das heißt, 2023 wird es dann richtig.
Genau, 2023, also mit Jänner, in Kombination vielleicht auch noch mit den Netzentgelten. Das wird man nochmal merken, auch in den Durchschnittspreisen. Und der zweite wichtige Punkt, oder auf den man noch schauen werden muss, ist das Ende von Q1, also mit April 2023. Da werden dann noch einmal großflächige Erhöhungen stattfinden, nach jetziger Marktlage. Und dann dürfte aber auch wirklich im Großen und Ganzen diese Preisschocks vom vergangenen halben, dreiviertel Jahr bei den Endkunden angekommen sein. Mhm.
Ich meine, man sieht das ja schön auch am Monitoring der Neukundenverträge, der Preise für die. Da hat es bisher eigentlich nur eine Richtung gegeben, zwar nach oben, und in den letzten Wochen ist da durchaus wieder eine Tendenz sichtbar, dass neue Verträge günstiger werden, als sie noch im November
waren. Wobei günstiger da heißt 60 Cent bei Strom und 20 bei Gas. Also das sind natürlich immer noch Dimensionen, die wir früher wahrscheinlich nicht für möglich gehalten haben. Was, denke ich, schon ein Punkt ist, auch im Großhandel. Also ich glaube, im Sommer, und so war auch die Markterwartung, hätten wir uns wahrscheinlich trotzdem gedacht, dass die Preise jetzt vielleicht noch höher sind, als wir sie jetzt beobachten. Das ist dann eigentlich nicht eingetreten. Und ich glaube, das sind eigentlich zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Das eine sind einfach die vollen Gasspeicher, die zu einer gewissen Beruhigung geführt haben. Und im Strombereich muss man auch sagen, die französischen Kernkraftwerke sind jetzt wieder teilweise nach und nach ins Netz gekommen. Also wir waren ja da schon bei 25.000 MW, die da waren. Jetzt sind wir schon bei 38.000. Mhm. Ist noch nicht die volle Kapazität, keine Frage. Aber ich glaube auch das, will nicht sagen Beruhigung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber hat vielleicht dafür gesorgt, dass diese ganz hohen Preiserwartungen, die wir vielleicht noch im Sommer oder im Frühherbst hatten, jetzt so nicht eingetreten sind.
Wir haben da zuletzt gesprochen von einer Entkopplung von Strom- und Gaspreisen, aber in die andere Richtung. Das heißt, dass die Strompreise tendenziell nicht mehr erklärbar waren mit den Gaspreisen. Ist das noch immer so oder haben sich die wieder angenähert?
Also grundsätzlich dieses starke Auseinanderklaffen kann man jetzt nicht mehr sehen. Es gibt geringfügig noch Unterschiede, die sind aber dann tatsächlich eher im akademischen Bereich, und dann kann man philosophieren über Wirkungsgrade und verfügbare Kapazitäten von zum Beispiel Atomkraftwerken, die vielleicht in einem Zeithorizont von wenigen Monaten und wenigen Jahren dann anders interpretiert werden. Aber der Effekt ist definitiv nicht mehr so stark wie im August des Jahres.
Ich meine, das bewegt sich ja alles unglaublich schnell. Ich glaube, es gibt täglich Neues zu berichten. Was schon ein bisschen länger gibt, ist der Stromkostenzuschuss, beziehungsweise wir wissen schon länger, dass es ihn geben wird. Ab 1. Dezember ist er tatsächlich auch in Kraft, dient dazu, das, was du angesprochen hast, Carina, also die durchaus noch hohen Strompreise im Haushaltsbereich abzudämpfen. Kannst du ganz kurz erklären, wie das funktioniert?
Genau. Also der Stromkostenzuschuss ist an sich mal für ein Grundkontingent. Das wurde festgelegt mit 2900 Kilowattstunden. Haushalte mit mehr als 3 Personen können auch noch ein Zusatzkontingent beantragen. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber grundsätzlich, das ist sozusagen das Grundkontingent, für den dann letztendlich der Staat, der Bund zuschießt, Geld zuschießt, damit dann bei den Haushalten ein geringerer Strompreis ankommt. Und in Österreich ist es so, dass da einfach die Energieanteile, also die Preisbestandteile im Energieteil der Rechnung, also sei es jetzt Arbeitspreis, Grundpreis, Rabatte, irgendwo aufsummiert werden. Achtung, aber ohne Umsatzsteuer. Das ist vielleicht der Fallstrick, den manche da haben. Die wird auf Basis des höheren Preises berücksichtigt. Dann kriegt man aus dieser Summe und dem Verbrauch 1 Cent pro kWh Preis sozusagen. Und dieser wird dann bezuschusst, sodass man am Ende eigentlich 10 Cent pro kWh bezahlt. Also das ist sozusagen der Referenzenergiepreis, auf den sich das bezieht.
Für die ersten 2900
Kilowattstunden. Und für alle Zählpunkte, das ist auch wichtig, die eben bestimmte Lastprofile haben, also vor allem voran natürlich das H0, das Haushaltslastprofil. Eine Besonderheit in Österreich ist auch, dass es da auch eine Obergrenze gibt, also quasi ab, wenn dieser gewichtete Energiepreis dann über 40 Cent pro Kilowattstunde ist, dann wird nicht mehr bezuschusst, damit das letztendlich auch nicht irgendwo ins Uferlose ausarten kann und auch nicht mehr budgetierbar ist, wenn es da keine Grenze gibt.
Das heißt, wenn jemand, sag ich mal, bei diesem gesammelten Energiepreis dann auf 45 Cent kommt, dann
bekommt man quasi nur mehr 30 Cent, also ist er nicht bei 10 Cent, sondern bei 15 Cent.
Netto.
Ja, ja. Ich meine, die Parameter können, glaube ich, auch per Verordnung theoretisch angepasst werden, aber grundsätzlich ist es jetzt mal so festgelegt. Und ein zweiter Baustein gibt es noch, den möchte ich nicht unterschlagen, das ist der Netzkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte und hier werden bis zu 200% oder 57% der Netzkosten für diese Haushalte auch bezuschusst.
Mhm. Super, ja, zu den Netzkosten kommen wir ein bisschen später noch. Reden wir mal über Deutschland. Deutschland hat jetzt auch eine Strompreisbremse angekündigt. Nicht nur das, gelten soll das Ganze. Es nennt sich der Doppelwumms, ein sehr, sehr deutsches Wort, auch für Gas und Wärme. Er funktioniert aber ähnlich wie der Stromkostenzuschuss in Österreich, ist also kein Preisdeckel. Wahrscheinlich das Unwort des Jahres, und sondern eine Subvention, ein Zuschuss. Gibt es auch Unterschiede da zwischen Österreich und Deutschland? Magst du uns kurz erklären, wie das dort funktioniert?
Genau, also gut, Unterschied 1 ist, bei uns heißt SKZG und dort heißt StromPBG, also finde ich unseren Titel eigentlich schon besser. Vom Gesetz, der Kurztitel, aber nein, im Ernst, also es gibt schon, ja, ich sag mal, wesentliche Unterschiede. Also das eine ist eben jetzt die Energieträger, die betroffen sind. Also in Österreich ist jetzt einmal der Stromkostenzuschuss eigentlich nur für Strom. In Deutschland gibt es auch eben Gas und Wärme, die diese Förderung oder diesen Zuschuss eigentlich haben. Und dann gibt es auch dann noch den Unterschied der Gruppen, die betroffen sind. Also die in Österreich, der Stromkostenzuschuss eben ist für Haushalte, nicht Unternehmen, da haben wir andere Instrumente. Und in Deutschland eben ist es sowohl für Haushalte, kleine, mittlere Unternehmen, wie auch Industrie. Also da gibt es dieses eine Instrument quasi für alle. In Österreich wird da unterschieden, letztendlich zwischen den Haushalten und den Unternehmen, die bei uns dann im Energiekostenzuschuss sind.
Wärme heißt dann Fernwärme, oder?
Ich hätte so verstanden, dass es tatsächlich auch Nahwärme ist, also leitungsgebundene Wärme. Muss aber sagen, die Gesetze, ich habe sie gelesen, es sind aber dann doch viele hundert Seiten mit allen Erläuterungen. Ich sag mal, da waren wir zumindest, was das Gesetz betrifft, wahrscheinlich effizienter, weil unser SKZG hat eigentlich nur ein paar Seiten. Es sind da wirklich halt sehr viele Details auch geregelt. Natürlich dadurch, dass es auch Unternehmen betrifft, gibt es auch sehr viele Regelungen zum Beihilfenrecht, weil die dort dann auch melden müssen, teilweise, dass sie das Beihilfenrecht da nicht tangiert wird, weil die Förderung nicht so hoch ist. Also es ist,
müssen wir eigentlich Unternehmen das Energiekostenzuschussgesetz und Stromkostenzuschussgesetz zusammenziehen?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, weil quasi ganz ohne Antragssystem geht es dort eigentlich auch nicht, weil letztendlich muss man immer nachweisen der EU, dass man auch das Beihilfenrecht mit einhält.
Auf Unternehmensebene?
Genau, auf Unternehmensebene. Mhm. Und bei den Haushalten sehe ich eigentlich so, dass dort ist es halt so, dass es quasi kein fixes Kontingent gibt, nicht 2900 kWh, sondern es ist quasi auf 80% oder bei Industrie 70% des Verbrauchs bezogen. Und da muss ich sagen, da sehe ich eigentlich auch schon ein bisschen das Problem, weil man bei den 80%, also entweder kann man heranziehen die Prognose des Energieversorgungsunternehmens oder man zieht heran die tatsächlich gemessenen Werte aus dem Jahr 2021. Und da muss man jetzt sagen, bei der Prognose ist einerseits die Frage als Haushalt, woher weiß ich eigentlich, wie der mich irgendwann im September, glaube ich, 22 ist ja, bei Gas der Referenzwert. Ich glaube, bei Strom gibt es gar keinen Referenzwert. Das muss man auch sagen, das ist Strom, Gas, Wärme. Es sind zwei Gesetze, die unterschiedlich sind, obwohl es eigentlich das Gleiche ist. Also woher weiß ich, wie ich prognostiziert wurde? Und wenn es jetzt der Verbrauch von 21 ist, was ist, wenn ich umgezogen bin, wenn es eine Geburt gegeben hat? Keine Ahnung, also quasi dieser Referenzwert 2021 oder auch die Prognose, die wird halt ziemlich sicher einfach nicht stimmen.
Ja, und vor allem im Wärme- und Gasbereich, also bei mir ist das zum Beispiel so, wird das ja oft dann umgelegt über die Hausverwaltungen. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, wie viel der einzelne Haushalt tatsächlich verbraucht.
Also ich weiß nicht, wie das auch nachvollziehbar ist. Ich meine, wenn man im Energiebereich arbeitet, wird mir auch viel gefragt von allen Freunden, Bekannten zu Rechnungen und Co. Und ich habe schon vielfach versucht, auch Einschätzungen zu ändern oder diese, also wie man eben eingestuft wird, das ist wirklich nicht einfach. In meinem Fall wäre es auch so, ich bin bei Strom sehr hoch eingeschätzt, bei Gas sehr niedrig. Also und also da hat man eigentlich wenig Handhabe. Ich weiß auch nicht, dass es aus dem Gesetz für mich jetzt, kenne auch das deutsche Energierecht natürlich im Detail, wo man sich dann überhaupt beschweren könnte, beispielsweise, wenn man mit dieser ursprünglichen Einschätzung nicht zufrieden ist, ja, und welche Haushalte das können. Also
das heißt, wenn man überschätzt wird, bekommt man eigentlich einen überproportional hohen Zuschuss dann, oder beziehungsweise.
Genau, also wenn man überschätzt wurde, dann und teilweise ja, ist es natürlich auch so, dass es auch Sinn macht, ein bisschen überzuschätzen, damit man nicht so viel Nachzahlung hat. War halt traditionell auch so und macht auch Sinn. Das heißt, man bekommt dann eigentlich nicht 80%, sondern wenn man überschätzt ist, sind es dann wahrscheinlich doch 90 oder 100. Ja, also,
und das verändert sich ja auch. Also mit der Geburt unserer Kinder hat sich auch der Energieverbrauch durchaus geändert. Ja.
Beziehungsweise ich bin erst umgezogen, also mein 21er Wert ist einfach.
Ich meine, das war ja auch der Grund, wieso man in Österreich dann eben nicht diesen Weg eingeschlagen hat, auf irgendwelche historischen Werte zu beziehen, zumal das natürlich auch extrem kompliziert gewesen wäre, sondern sich eben darauf geeinigt hat, dass es diese 2900 Kilowattstunden.
Genau, und auch bei den Unternehmen ist es natürlich so, wenn man das jetzt auf 21 bezieht, wir haben ja gesehen, Industrie, es hat sich Produktion verlagert, auch, aber man kann natürlich auch genauso gut ein Unternehmen neu gegründet haben, neue Produkte entwickelt, also es ist halt dieser historische Vergleich ja, auch immer schwierig.
Also da kann man ruhig ein bisschen eine Skepsis raushören, ob das dann tatsächlich alles so leicht abwickelbar und umsetzbar ist in Deutschland, oder?
Genau, ja, also es ist jetzt vorgesehen, mit März das umzusetzen, auch rückwirkend für Jänner, Februar. Aber wie gesagt, wo man dann sich auch hinwenden kann, wenn man vielleicht mit der Prognose oder diesen Referenzdaten dann nicht zufrieden ist, ja, weil das dann halt den Effekt natürlich hat, wie viel man bekommt. Das sehe ich einfach schwierig tatsächlich. Ja.
Wird so eine Verbrauchseinschätzung eigentlich dann auch beim Lieferanten weitergegeben?
Also in Österreich…
Beim Lieferantenwechsel weitergegeben.
Genau, also in Österreich ist es so, dass man eigentlich vom Netzbetreiber eingeschätzt wird. In deutschen Gesetz steht jetzt in Energieversorgungsunternehmen. Das sind aus meiner Sicht dann schon Lieferanten, sind die deutschen Begriffe, wirklich konsequent immer andere. Ja? Also Netzentnahmestelle, okay, Zählpunkt. Ja. Also, okay, ja. aber eben ist dann die Frage, einfach etwas, womit in der Vergangenheit wahrscheinlich sich viele einfach nicht beschäftigt haben mit diesen Einschätzungen, weil es einfach nicht so wichtig war. Man hat es immer zurückbekommen, wenn es zu viel war oder halt nachgezahlt, vielleicht wenn es zu wenig war. Und wenn man das jetzt so ein System hat, dann wird es plötzlich wichtig. Ja? Ja. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie kommt man jetzt dann zu guten Prognosen oder eben diese Referenz zu 21. Also das schätze ich schon als schwierig ein.
Ja. Ich meine, bewegen wir uns ein bisschen weg von den Haushalten hin zu den Unternehmen. Wie soll ich sagen, die Ankündigung des Doppelwumms, insbesondere für die Industrie, für die Wirtschaft, hat durchaus ein Raunen durch Europa gehen lassen. Da war oft dann die Rede von, das verzerrt den Wettbewerb und das verschafft den deutschen Unternehmen einen unfairen Vorsprung in puncto Konkurrenzfähigkeit. Was bedeutet das aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, Carina, für den Wettbewerb in Europa, und muss Österreich da jetzt mitziehen?
Diese Einschätzung teile ich, dass das jetzt natürlich für die anderen Mitgliedstaaten irgendwo eine schwierige Situation ist. Auch für Österreich im Speziellen. Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner. Das heißt, wenn jetzt dort so Hilfen in dieser Höhe ausgeschüttet werden, also jetzt rein für Strom, Gas, Wärme sind es über 100 Milliarden, nur für die zwei Instrumente, in Summe sind es 200.
Für die Wirtschaft, also Haushalte ausgeklammert.
Mein Verständnis ist, dass das alles ist, okay. Aber dann gibt es noch Zusatzmaßnahmen. Ja. In Summe sollen es 200 Milliarden sein, aber das setzt natürlich alle anderen Mitgliedstaaten einfach unter Druck. Und das ist auch das, was ich eigentlich kritisch sehe, weil wenn man jetzt auf der einen Seite eher die Position hat, so wie es ja Deutschland, denke ich, vertreten hat, kein Eingriff in den Strommarkt, jetzt auf europäischer Ebene, eher Zurückhaltung beim Gaspreisdeckel, haben wir in Österreich auch, keine Frage, aber und dann aber auf der anderen Seite national einfach massiv Geld in die Hand nimmt, um Unternehmen zu unterstützen, dann setzt das einfach andere Mitgliedstaaten, die vielleicht nicht diese Budgetmittel haben, einfach stark unter Druck. Und ich glaube, da müssen wir uns auch in puncto europäischer Solidarität irgendwie was überlegen, weil, wie gesagt, nicht alle Mitgliedstaaten haben diese Möglichkeiten, und das Beihilfenrecht, so wie es war, bevor es jetzt immer weiter ausgeweitet wurde, hat ja auch eben diesen Grund gehabt, dass man versucht, innerhalb der EU zumindest faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Ja. Mhm. Also, und da.
Aber der Doppelbums wurde laut Eigenaussage der deutschen Regierung auch beihilferechtlich gecheckt, freigegeben von der Kommission, mit der Einschränkung, dass dieser Krisenbeihilferahmen nur bis Dezember 2023 gilt. Angekündigt ist der Doppelbums allerdings für, ich glaube, April 2024.
Genau, ja,
24. Das heißt, da muss dann eigentlich auch nochmal der EU-Beihilferahmen ausgeweitet werden.
Ja, der wurde ja schon ausgeweitet, nicht? Also wir haben jetzt in Österreich der EKZ, also der Energiekostenzuschuss, also wir hatten ja de facto die Stromkosten, den Stromkostenzuschuss für die Haushalte, den Energiekostenzuschuss für die Unternehmen eigentlich schon vor Deutschland.
Ja. Ja. EKZ bei Strom, 1.
Genau, bei Strom kann man sagen, haben sie uns ein Modell irgendwo fast kopiert, aber mit diesen 80%. Aber jetzt hat sich der Beihilferahmen eben geändert, also er ist großzügiger geworden.
Auch die Laufzeit?
Die Laufzeit glaube ich nicht, aber die Höhe sozusagen, was man bezuschussen kann.
Ja.
Und da ist jetzt Deutschland gleich mal vorgeprescht sozusagen. Mhm. Genau, und wird das maximal ausschöpfen. Und jetzt ist eben die Frage, was andere Mitgliedstaaten tun. Und Österreich hat ja auch angekündigt, deshalb jetzt neue Maßnahmen zu setzen.
Genau, heute früh wurde das angekündigt, Ausweitung des EKZ, beziehungsweise eigentlich Ergänzung des EKZ 1 um EKZ 2. Kannst du uns da schon irgendwie was mitgeben?
Also im EKZ 1 sozusagen war es ja eigentlich so, dass es da mehrere Stufen gibt. Also einerseits eine Basisstufe, da wird Stromgastreibstoffe bezuschusst, nämlich für den Zeitraum Februar bis September 2022. Wenn man da mehr Kosten im Vergleich zum Vorjahr hatte, dann kann man zwischen 2.000 und bis zu 400.000 Euro beantragen. Und da gibt es noch weitere Stufen für energieintensive Unternehmen, für Unternehmen, die Verluste gemacht haben. Mhm. Und desto mehr quasi kann man dann aus dem EKZ 1 heraus beantragen. Ist aber eben noch auf Basis des alten beihilferechtlichen Rahmen. Das heißt, es gibt einfach Obergrenzen, wie viel man hier beantragen konnte oder wie viel Förderung ausgeschüttet wird. Und soweit ich es jetzt verstanden habe, soll dann in diesem EKZ 2, ich sag mal, nachgeschärft werden, dass man eigentlich den Beihilferahmen, den neuen, dann auch wie in Deutschland, ähnlich jetzt von der Höhe her, so ist es zumindest angekündigt, auch ausschöpft.
Genau. Die Förderintensität soll von 30% auf 60% der anrechenbaren Mehrbelastungen ausgeweitet werden, was dann im Endeffekt circa dem Level der deutschen Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse entsprechen soll.
Ja, was man da vielleicht dazu sagen soll oder sollte oder vielleicht einfach als neue Dimension dazu nehmen muss, wenn wir diese Förderungen jetzt betrachten, die wirklich großzügig sind und wo es um riesige Geldvolumina geht, die da herumgeschoben werden, sowohl in Richtung Haushalte als auch Richtung Industrie. Wir stehen momentan vor einer Situation, wo die Preise, zumindest laut aktuellen Marktausblick, auch in den kommenden Jahren sich nicht wirklich entspannen werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir auch 2024, 2025 noch Preise haben, die vielleicht nicht ganz auf dem Niveau sind, aber trotzdem hoch sind, weil wir einfach Energie auf den globalen Märkten zusammenkaufen müssen, weil wir einfach nicht mehr diese unbegrenzte Menge an billigem Erdgas zur Verfügung haben. Mhm. Es kann sein, dass man jetzt mit diesem Wettlauf der Förderungen und Zuschüsse ein bisschen unter Anführungszeichen das Leiden verlängert, notwendige Reformen europaweit anzustarten, die einfach besonders energieineffiziente Prozesse weiter am Leben erhält und notwendige Maßnahmen einfach nicht in dem Ausmaß angestoßen werden. Seien es jetzt, dass es einfach verschiedene ökonomische Prozesse gibt, die einfach nicht mehr darstellbar sind, oder aber dass einfach schnell in Effizienz, in alternative Versorgungstechnologien investiert werden muss, die uns dann so oder so im nächsten oder übernächsten Jahr bevorstehen werden.
Ja, ich meine, das ist ein ganz, ganz schwieriger, schmaler Grat, glaube ich, ein Trade-off, der da zu bewältigen ist. Die Wahl zwischen möglichst guten Anreizen, um, sag ich mal, über das Pflaster hinaus auch eine Therapie wirken zu lassen, das heißt ein lösungsorientiertes Ausstiegsszenario aus dieser Krise zu schaffen. Und das heißt halt auch weniger Gas zu verbrauchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann trotzdem Arbeitsplätze, Wertschöpfung nicht zu gefährden und den Unternehmen da auch liquiditätsmäßig und kostenstrukturmäßig unter die Arme zu greifen.
Ja, ich meine, wir sind volkswirtschaftlich betrachtet jetzt einfach in einer schwierigen Situation. Also jetzt nichts zu tun ist irgendwo einfach keine Option, denke ich. Ja. Mhm. Das ist so. Aber natürlich dürfen wir einfach nie vergessen, dass die nachhaltige Lösung aus dem ist einfach, wie es der Lukas gesagt hat, mehr Erneuerbare und Energieeffizienz. Das waren schon immer die Antworten auf eine Preiskrise bei Fossilen und die haben sich eigentlich in 40 Jahren so gesehen nicht geändert. Also ich glaube, dieses Momentum, das müssen wir einfach nützen und versuchen weiterzutragen. bei all der Notwendigkeit halt jetzt über auch kurzfristige Maßnahmen nachzudenken.
Ja. Ich glaube, 2022 war jetzt mal das Jahr der Erstversorgung und jetzt hat man hoffentlich ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen gewonnen, um 2023 dann auch konstruktiver an Lösungen arbeiten zu können, wie wir da mittel- und langfristig rauskommen. Ja,
ja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist natürlich auch so in den ganzen Prozessen. Wir waren natürlich jetzt auch im Krisenmodus. Ja. Ich glaube, das haben wir alle gemerkt. Wir haben viele Dinge vielleicht jetzt nicht gemacht, die wir auch noch gerne getan hätten heuer, weil halt einfach ganz viele dringende Dinge aufgeschlagen sind. Und das sieht man einfach überall. Das sieht man bei den Unternehmen, bei den Installateuren, PV-Montageleuten, auch in der Verwaltung überall könnte es jetzt eigentlich mehr Leute gebrauchen, um auch die langfristigen Dinge voranzutreiben. Da braucht es einfach ein bisschen jetzt nächstes Jahr dann hoffentlich wieder mehr Zeit und ein bisschen Zeit, um halt diesen Hochlauf zu machen, damit wir diese mittelfristigen Themen einfach nicht aus dem Auge verlieren.
Und ich glaube, eine weitere Dimension, die man da vielleicht auch sehr kurzfristig mit bedenken kann, ist, dass wir viele von den Problemen, die wir dieses Jahr gesehen haben, auch vor allem, also diese Black Friday im August, sind bis zu einem gewissen Grad darauf zurückzuführen, dass wir eine sehr starre Nachfrage haben und sehr wenig Möglichkeit haben oder sehr wenig Möglichkeit haben, in einem ökonomischen Rahmen auf solche Preissignale schnell zu reagieren. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigen Herausforderungen für die kommenden Monate, dass wir es schaffen, dass wenn wirklich solche extremen Engpässe, seien es jetzt wirklich Gasmengen, die nicht besorgt werden können, oder seien es nur Kapazitäten, die einfach nicht ausreichen, weil wir nicht genug LNG-Terminals haben, um jetzt gerade in dem Moment die Versorgung sicherzustellen, in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen oder Pipeline-Kapazitäten haben, dass wir in unserer Nachfrage ein gewisses Maß an Flexibilität haben, damit wir da nicht stur die Preise bezahlen müssen, die der Markt verlangt, um diese Mengen bereitzustellen.
Ja. Ja, und da kommt wieder der Trade-off rein. Also natürlich könnten Unternehmen einfach ihre Produktion stoppen und so den Verbrauch reduzieren, aber gesund ist das halt dann auch nicht.
Ja, ich meine, ich glaube da, also wir haben ja da jetzt eigentlich schon ein Instrument im Stromverbrauchsreduktionsgesetz letztendlich oder ein Rahmen, der geschaffen wurde, wo man halt auch so Aktionen dann zur Verbrauchsreduktion oder eigentlich Verschiebung haben kann. Und das, denke ich, beispielsweise ist eigentlich schon ein Instrument, wo man sich jetzt vielleicht im Nachhinein denkt, warum gab es das nicht schon immer? Weil da geht es ja eigentlich um eine Verschiebung aus den Spitzenzeiten im Strombereich. Das ist dann, also wenn wir hohe Residuallast haben, brauchen wir viel Gas, ja, dass man da noch ein zusätzliches Instrument hat, wo man sagt, als Unternehmen, ich gebe dir Geld dafür oder wie viel muss ich dir zahlen, dass du das verschiebst? Ja? Also jetzt gar nicht, dass du weniger produzierst, weil dann haben wir wieder ein volkswirtschaftliches Thema, aber einfach weg aus den Spitzenzeiten. Ich glaube, das sind einfach auch Dinge, die jetzt aus dieser Krise entstanden sind, die eigentlich eh schon immer sinnvoll sind. Jetzt haben wir sie und ich glaube, dass solche Dinge kann man dann weiterentwickeln, aber einfach auch beibehalten, weil es uns halt auch fürs System einfach helfen wird, auch zukünftig.
Fairerweise muss man sagen, es war in der Vergangenheit auch de facto nicht notwendig. Also die Volatilität in den Preisen war so gering, dass so wenig Mehrwert darinnen war, dass man sich Systeme für Flexibilität wirklich marktbasiert anschauen konnte. Das war einfach nicht gegeben. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo es teilweise, wenn man einen Verbrauch verschieben kann für eine Woche oder für, seien es nur ein paar Stunden im Strombereich, wo sie wirklich sehr enge Zeitschranken sind, kann man wirklich viel Geld verdienen oder viel Geld sparen. Und diese Mechanismen müssen halt die müssen den Verbrauchern zur Verfügung stehen, dass sie daraus Profite machen können und nicht einen Fix, der Strom kostet immer das Gleiche, egal wann ich es konsumiere.
Ich meine, oft fehlt natürlich da auch das Wissen, sag ich mal, wenn wir jetzt bei den Haushalten, die Unternehmen sind da sicher ein bisschen professioneller, haben eher das Auge drauf, mit diesen Lastverschiebungen, die Haushalte, da gibt es halt wahrscheinlich wenig Awareness, Bewusstsein darüber, dass es einen Unterschied macht, wann man Strom verbraucht. Kleiner Hinweis auf energie.gv.at oder beim APG Power Monitor gibt es das jetzt zu sehen auf einen Blick, wann denn die Last im Stromnetz besonders hoch ist, damit auch wahrscheinlich der Anteil von Gas an der Stromerzeugung besonders hoch ist. Und dieses Widget auf energie.gv.at empfiehlt dann Zeitfenster, zu denen man Strom nicht verbrauchen soll, wenn möglich in andere Zeitfenster verschieben soll. Es ist Daumenregel, glaube ich, kann man sagen. Alles am Wochenende ist besser. Und das Wäschewaschen, das habe ich mir vorgenommen, passiert jetzt nur mehr am Wochenende bei uns.
Habe ich mir auch vorgenommen und gestern schon nicht eingehalten, aber ja. Grundsätzlich genau ist, dass die Faustregel ist, lieber am Wochenende und nicht zwischen 17 und 19 Uhr, wenn irgendwie alle nach Hause kommen, gleich alles einschalten. Mhm. Das sind so die Spitzenzeiten. Das bei den Haushalten, ja, aber natürlich, wenn wir jetzt anfangen, auch mal das bei den Unternehmen schon zu machen, dann ist das auch schon ein großer Hebel. Mhm. Ja, und da ist es sicher leichter in puncto Anreize schaffen, eben Auktionen, Tarifgestaltung, als jetzt wahrscheinlich bei den Haushalten. Ja.
Da muss der eine oder andere wahrscheinlich auch über seinen Schatten springen. Mich hat dieses Beispiel von Japan fasziniert. Es hat mal eine Zeit gegeben, wo in Japan das Stromsystem unter extremen Stress gestanden ist. Das war nach Fukushima. Viele Atomkraftwerke waren damals abgeschalten. Und die japanische Regierung hat ein ziemlich umfangreiches Programm aufgesetzt. Und ein Teil dieses Programms war es, dass Unternehmen ihre Schichten anders eingeteilt haben und zum Teil auch stärkere Produktion ins Wochenende verlegt haben, aus genau diesem Grund, nämlich um das Stromnetz weniger zu belasten. Ja, Lukas, ich springe jetzt zum anderen Thema. Du hast zuerst von extremen Volatilitäten, dem Black Friday und Ausreißern im Großhandel für Gas und Strom gesprochen. Es wurde jetzt relativ lang gezerrt und gerungen auf europäischer Ebene, aber vor kurzem gab es eine Einigung zu einer Intervention in einem Teilbereich des EU-Gas-Großhandels. Mit Gas, das ist der sogenannte Marktkorrekturmechanismus oder MCM. Mag jemand von euch kurz erklären, was es ist oder soll ich das machen?
Ich erkläre
die Basics und, ja. Und du dann die Details. Es gibt einen Handelsplatz in Europa, das ist der Dutch TTF, eigentlich der meistfrequentierteste Handelsplatz für Gas in den Niederlanden. Und dieser Dutch TTF gilt auch als Benchmark für die Gaspreise im Großhandel in Europa, kann man sagen. Jetzt ist mit dem MCM ein Mechanismus eingerichtet worden, beziehungsweise die Ankündigung, dass dieser Mechanismus ab 15. Februar eingerichtet wird, der folgendermaßen funktioniert. Wenn das Produkt Front Month Dutch TTF, also das Produkt, das die Lieferung von Gas im nächsten darauffolgenden Monat entspricht, über einem gewissen Schwellenwert liegt, der bei 180 Euro pro MWH festgelegt wurde und gleichzeitig ein wichtiger Punkt, der Spread, also der Preisunterschied dieses Produkts mit dem LNG, mit einem LNG-Index mehr als 35 Euro pro MWH ausmacht und das über mindestens drei Handelstage hinweg. Und man könnte jetzt sagen, und gleichzeitig die Venus in Korrelation mit dem Mond steht.
Na, so schlimm ist es nicht, das wäre noch bei den 275 Euro gewesen. 180 ist ja schon ein Wert, den wir erreicht haben, sagen wir mal so, letztes Jahr.
Dann wird dieser Mechanismus in Kraft gesetzt. Was eigentlich aber dann nicht heißt, dass der Preis nur mehr bei 180 Euro pro MWH liegt, sondern eben ein gleitender Aufschlag auf LNG zur Anwendung kommt, diese plus 35 Euro. So, Das ist jetzt einmal die Basisvariante. Es gibt dann noch eine Reihe von When-Ifs, die den Zweck haben, diesen sogenannten gleitenden Preisdeckel nicht mit der Versorgungssicherheit in die Quere kommen zu lassen. Das heißt, wenn es zum Beispiel in einem Staat der Europäischen Union einen Unionsalarm gibt, also einen Emergency Call gibt, wenn die Versorgungssicherheit mit Gas gefährdet ist, dann wird das außer Kraft gesetzt. Was gibt es noch? Wenn der Gasverbrauch besonders stark ansteigt, in einem Monat um mehr als 15% im Vergleich zum Vorjahr war das, glaube ich, oder in zwei darauffolgenden Monaten mehr als 10% zum Referenzwert, dann wird auch außer Kraft gesetzt. Wenn die Handelsvolumina Dutch TTF signifikant abnehmen, passiert genau das ebenfalls. Das heißt, da gibt es eine Reihe von Safeguards.
Es gibt jetzt viele, viele Exit-Strategien, ja, sag ich mal, wie man eigentlich mehr oder weniger jederzeit aus diesem Mechanismus wieder rauskommen kann.
Ja.
Der Hintergrund ist einfach einerseits, es gibt ja neben dem Handel über Börsen und Co., die Handelsplätze, ja auch den OTC-Handel. Also ich kann mir jederzeit bilaterale Verträge abschließen. Das heißt, es würde jetzt wenig Sinn machen. Ich habe quasi diese Limits bei den Orders und sage, du darfst halt keine Order einstellen, die 35 Euro über diesem LNG-Benchmark liegt. Und dann handeln alle bilateral, weil der tatsächliche Wert einfach ein anderer ist. Also das ist ja quasi das klassische irgendwo dann Schwarzmarktphänomen, das in Krisenzeiten irgendwo immer eintritt, wenn es regulierte Preise gibt im offiziellen Shop, dann kauft sich immer, also das ist irgendwo auch die klassische Kriegswirtschaft eigentlich. Ja.
Ist, sondern
in dem Fall, nein, also ich will jetzt nicht sagen, dass doch das der Schwarzmarkt ist, aber also es verschiebt sich dann einfach, ja, wenn man quasi Preise halt künstlich beschränkt auf einem Handelsplatz und Angebot und Nachfrage andere sind, dann verlagert sich's. Und hier wird sich's wahrscheinlich auf den OTC-Markt verlagern. Und deshalb gibt es einfach Situationen, wo dieser Mechanismus dann wahrscheinlich keinen Sinn mehr macht und deshalb kann er auch ausgesetzt werden.
Ich meine, aktuell sind wir in einer Situation, wo der Frontmonat bei 100 Euro pro MWH steht, also weit weg von dieser Grenze. Aber ich meine, wenn das dann ein Automatismus ist, dass man sowieso auf andere Handelsplätze ausweicht, macht das
also
dann überhaupt
beziehungsweise
Sinn?
Halt auch der Spotmarkt. Ne? Ja. Also es ist ja, der Spotmarkt ist ja nicht umfasst. Also quasi ich handle heute für morgen. Das heißt, da würden sich ja ohnehin dann die Preise einstellen, die sich einstellen. Der Frontmonat ist halt eine wichtige Notierung, weil er in vielen langfristigen Verträgen hinterlegt ist. Und ich glaube, der Sinn, also vor allem auch mit die Gazprom-Verträge, sind oft an diesen Frontmonat gekoppelt.
Genau.
Ja. Und ich sehe es eher so als eine quasi Handelsbeschränkung, dass wenn bei diesen Notierungen halt dieses Limit erreicht wird, dann kann man de facto halt da keine höheren Orders mehr einstellen, was dann bedeutet, dass dort die Preisnotierungen niedriger wären, was dann theoretisch einen Effekt auf das hat, was man in den Langfristverträgen bezahlt. Ja, also so quasi, es gibt da diese Beschränkung und das hat dann die Auswirkung auf die Langfristverträge grundsätzlich, wenn man diese Spitzen rausnimmt. Ja. Aber
kann
ich glaub,
man so einfach und so schnell auf andere Handelsplätze ausweichen?
Ja gut, welche Handelsplätze umfasst werden grundsätzlich außer dem TTF, das ist ja noch nicht klar. Also ich glaube, das ist auch das Schwierige für Österreich, dass ob jetzt der VTP, also unser Virtual Trading Point, VTP, das ist eigentlich die VTP-ZEC, dabei ist, das wird eigentlich erst entschieden, ich glaube Ende Jänner. Also von dem her ist es auch für Österreich.
Ende Jänner so soll
Delegierter Rechtsakt.
Acer
also die
und
Analyse,
ESME eine Analyse vorlegen,
genau,
wo ein Vorschlag gemacht wird, welche weiteren Handelsplätze man noch aufnehmen könnte. Das Ganze wird dann von der Kommission unter Beiziehung der Mitgliedstaaten bis Ende März entschieden. Und dann könnte es auch heißen, dass nicht nur Dutch TTF umfasst ist, sondern auch ein österreichischer Handelsplatz.
Genau, also auch die Regeln, wie das dann bei den anderen virtuellen Handelspunkten ist eigentlich ist, also das wird dann eben diesen delegierten Rechtsakten erst festgelegt.
Wie findet ihr MCM? Gut, mittel, schlecht?
Also ich meine, vielleicht noch ganz am Anfang, was man noch immer dazu sagen muss, ist, 180 Euro ist noch immer ein wahnsinniger Preis. Also das ist, wenn andere Nationen oder andere Märkte über Price Caps reden, reden die in ganz anderen Größenordnungen. Mhm. Wenn man zum Beispiel nach Australien schaut, die haben da irgendwo den Price Cap, den sie jetzt auf Export gesetzt haben, irgendwo bei, oh, auf jeden Fall deutlich unter 100 Euro pro Megawatt. Die haben auch die Diskussion über, gibt es dann Marktversagen und gibt es Versorgungsengpässe und Versorgungssicherheit. Aber wir sind bei 180 Euro noch immer bei einem Preis, wo jeder, der Erdgas produzieren kann, will, das auch gewinnbringend macht, zumindest mit den aktuellen Technologien, die jetzt weitläufig bis zum Jahr 2021/22 im Einsatz waren, macht. Also es wird aus vollen Rohren Erdgas produziert, mehr oder weniger. Also da kriegt man nicht mehr. Und das Zweite, was vielleicht ist, ist, dass der Cap-Mechanismus eigentlich mit diesen ganzen Bedingungen, die noch dazu zu erfüllen sind, eigentlich kein Mechanismus auf ein harter Price-Cap ist, sondern der ist eigentlich ein Price Cap auf den Spread zwischen Weltmarktpreisen und europäischen Preisen.
Mhm. Also, weil das heißt, man hat eigentlich eine automatische Garantie, dass man LNG lukrieren kann.
Man kann LNG kaufen, weil man 35 Euro oder mehr zahlt,
genau, also
als der Weltmarkt.
Der Cap ist ja quasi nicht 180, sondern eigentlich immer 35 Euro dann über einen LNG-Notierungen. Ich glaube, das Einzige, was passieren kann, ist halt die Preisnotierungen für LNG. Das wird halt dann von verschiedenen Preisreportern,
dass die nicht den echten LNG-Markt widerspiegeln und irgendwie falsch liegen und wir trotzdem nichts kaufen können.
Genau, weil halt diese Preisreports, das ist ja de facto auf Umfragen, Telefonaten etc. werden die erstellt, unterschiedlichen Notierungen. Mhm. Da gibt es halt immer die Unsicherheit, ob dieser Preisindex quasi, den dann ESO bildet, ob der halt wirklich die Marktpreise widerspiegelt. Man hat natürlich auch mit den 35 Euro auch eine gewisse Sicherheitsmarge dann, dass wir wahrscheinlich dann schon drüber liegen und auch das LNG kaufen werden können.
Aktuell, das habe ich heute früh gesehen, gibt es überhaupt keinen Spread mehr und die LNG-Preise liegen sogar wieder leicht über Dutch TTF. Also es geht auch in die umgekehrte Richtung jetzt wieder. Ob das so bleiben wird, keine Ahnung. Es hängt natürlich wahrscheinlich auch davon ab, wie sich das alles in China entwickeln wird.
Genau, also jetzt, ich glaube, bei LNG generell, es ist halt ein globaler Markt, da sind wir jetzt in einer, denke ich, sehr spannenden Situation, weil ich glaube, noch vor ein paar Wochen war so ein bisschen Erwartung, China wird im Frühjahr oder am Ende des ersten Quartals aus den Lockdowns kommen, die Wirtschaft wird hochfahren und das ganze LNG geht nach Asien. Jetzt mit ihrer Änderung der Covid-Policies geht man jetzt da eher von einem sehr, sehr niedrigen Wirtschaftswachstum aus. Also ich glaube, für China gibt es sogar schon Prognosen, dass es negativ ist, was für ein Land, das immer zweistelliges Wirtschaftswachstum hat, eigentlich Wahnsinn ist.
Trotz Aufweichung der Corona-Politik.
Ja, oder quasi jetzt gerade deswegen, weil jetzt quasi mit Kapazitätsengpässen und Krankenständen und so weiter gerechnet wird. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile schon Analysen, die sagen, es wird eigentlich nächstes Jahr genug LNG sozusagen geben. Mhm. Auch Russland wird versuchen, möglichst viel LNG zu liefern, was jetzt vielleicht nicht direkt nach Europa geht, aber es ist dann am Weltmarkt. Das hat sich jetzt eigentlich in den letzten Wochen relativ stark gedreht.
Also was man auch sagen kann, also historisch ist es oft so, dass extreme Preise dazu führen, dass sie das einfach verstärkt Aufmerksamkeit auf einem Markt ist und dass sich eigentlich, es ist selten so, dass der gleiche Grund dafür verantwortlich ist, dass zweimal einen extremen Price-Hike gibt. Es gibt vielleicht einen neuen Grund, es gibt einen anderen Grund, warum es wieder zu so extremen Preisen kommen wird, aber der Markt sucht da schon sein natürliches Gleichgewicht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so von der Methodik her, wie das aufgesetzt wurde mit diesen ganzen Nebenbedingungen, sieht es eigentlich so aus, als würde der genau eine Sache verhindern. Dieser Price Cap verhindert, dass der europäische Markt wegläuft. Also dass da irgendeine Dynamik gibt, warum auch immer, sind es jetzt gerade irgendwelche Kapazitäten und auf einmal gibt es da einen Price-Hike, der nicht wirklich
fundamental erklärbar ist.
Vielleicht schon fundamental, vielleicht mit innereuropäischen Problemen, okay, wegen Leitungskapazitäten oder was, mhm, auch immer, die wird jetzt nicht dem Weltmarkt widerspiegeln, mhm, aber trotzdem dann eben über diesen Mechanismus der Preisindexierung auch auf langfristige Verträge wirkt. Und das, glaube ich, mag man einfach verhindern, dass man ein Einzelevent hat, das dann so lange nachwirken kann. Auf,
genau, also ja, ich glaube, das ist das, wie gesagt, mit den ganzen Ausnahmen darf man sich nicht zu viel erwarten von diesem Mechanismus, aber das ist vielleicht das, was er theoretisch leisten kann, ist, dass quasi kurzfristige Events, wenn dann Price Spikes gibt, an wenigen Tagen oder 2-3 Wochen von vielen 100 Euro vielleicht, dass die nicht direkt gleich jetzt auf die Langfristverträge wirken und dann eben sich über Monate auswirken, sondern dass man sagen kann, okay, es ist halt jetzt hier begrenzt und, mhm, ja, wirkt sich eben dann nicht auf alle Folgeverträge, ja, aus.
Also keine Bremse, sondern Leitplanken.
Ja. Wahrscheinlich, ja, genau. Okay. Die man aber im Notfall wieder abmontieren kann, falls...
Ja.
Falls man doch woanders hin
will. Falls man, genau, doch woanders hinfahren muss. Okay. Glaubt ihr, ist das jetzt alles mal dieser MCM oder kommt da noch ein härterer Deckel?
Also, was ich eigentlich noch immer vermisse, sind wirkliche Maßnahmen, fundamentale Maßnahmen, die wir uns überlegen, wie wir auf, ich habe es vorher schon angesprochen, auf der Nachfrageseite was tun. Mhm. Wie wir überlegen können, sowohl im kurzfristigen Bereich, also gibt's, wie können wir das schaffen, dass wir kurzfristig am Großverbraucher reduzieren können? Wie gibt es zum Beispiel eine Ausspeicherverpflichtung in manchen Situationen, wo man dann halt Speicherbetreiber verpflichtet, dass sie bei extremen Preisveränderungen halt sich bestimmt verhalten müssen oder nicht. Aber wie man garantieren will, auf jeden Fall, dass die Verbraucher auf diese Signale gut und schnell reagieren können. Das ist nämlich eigentlich in der Situation, wo wir sind, wir haben kein Gas jetzt in dem Sinn, dass wir es besitzen und loswerden wollen, sondern wir brauchen alles. Und unsere einzige Möglichkeit, auf das dynamisch zu reagieren, und zwei Möglichkeiten, entweder wir zahlen mehr, das ist eine Situation, die wir nicht haben wollen, oder wir beginnen halt, dass wir diese Dynamiken mit nachfrageseitig abfedern können. Und da finde ich, da fehlt eigentlich noch die ganz großen Schritte und damit sollte man sich eigentlich beschäftigen. Und das ist auch das, was mittelfristig und langfristig dazu führen wird, dass wir nicht spielbar unter Anführungszeichen sind oder diese Märkte.
Ja, ich will nicht sagen, dass es ein ganz großer Schritt ist, aber heute Morgen ist zumindest mal auch das Energieeffizienzgesetz in Begutachtung geschickt worden. Das heißt, auch dieses Thema ist in Österreich wieder am Radar und wird zumindest in Form des Energieeffizienzgesetzes angegangen.
Ja, klar, also die Verbrauchsseite, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch trotzdem, dass wir sowohl, was jetzt die Strom-Großhandelsmärkte als auch eben die Gas-Großhandelsmärkte, Stichwort MCM und Co., dass wir das einfach nächstes Jahr weiter diskutieren werden müssen, weil ich glaube, es ist eben auch für die EU mittelfristig nicht zielführend, hier mit Förderungen, Subventionen, nationalen Maßnahmen permanent zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, das tut unserer Solidarität und der Idee irgendwo auch eines Binnenmarkts, die wir irgendwann mal hatten, einfach nicht gut.
Und was man auch sagen muss, also diese Subventionen, die wir jetzt darin stecken, dass Unternehmen und Menschen sich diese hohen Energiepreise leisten können, die fließen ab. Also die verwenden wir hauptsächlich dafür, dass wir die Energie von anderen Volkswirtschaften kaufen.
Mhm. Mit Konsequenzen für diese Volkswirtschaften. Natürlich das auch, weil wir die Knappheit in diese Länder verlagern.
Genau, ja. Das ist noch ein zusätzlicher Effekt, dass wir es uns halt einfach, sage ich mal so, wir sind in der angenehmen Situation, dass wir es uns leisten können, einfach alles aufzukaufen, während andere Länder irgendwann früher WO geben bei so einem Preiskampf.
Mhm. Ja, gut. Ich habe angekündigt, Doppelbums, EKZ, SNE und MCM. Nummer 1, 2 und 4 haben wir schon behandelt. Jetzt fehlt eigentlich nur mehr SNE, steht für Systemnutzungsentgelte. Ich schaue aber auf die Uhr und sehe da, dass wir uns schon wieder einer Stunde nähern. Vorgenommen hätte ich mir eine halbe für diese Folge, aber wir schaffen es wieder nicht. SNE steht ganz kurz für ja, Systemnutzungsentgelte. Auch da gibt es Neuigkeiten für das Jahr 2023. Eine Erhöhung der Netzentgelte Strom, insbesondere das Netzverlustentgelt soll ansteigen, weil es eng gekoppelt ist an die Marktpreise für Strom. Aber angekündigt ist in diesem Punkt auch eine Entlastungsmaßnahme, eine Abfederung dieser Anstiege. Ich glaube, im Endeffekt sollen die Netzverlustentgelte dann um 60% reduziert werden mit diesen 260 Millionen Euro, die da in die Hand genommen werden. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt damit bei diesem Thema. Ich bedanke mich recht herzlich für diese offene Diskussion rund um Doppelbums, Energiekostenzuschuss und Marktkorrekturmechanismus. Wir haben es gehört, 2022 war zum Teil ein richtig chaotisches Krisenjahr. Ich hoffe, wir können uns jetzt ein bisschen die Zeit nehmen, über die Feiertage auch zur Ruhe zu kommen, durchzuschnaufen und dann eben wirklich 2023 in ruhigere Fahrwasser zu kommen und die Schiffe eher in Richtung zukunftsfähigen Lösungen auszurichten. Wollt ihr noch was sagen?
Ja, danke für... danke für die Einladung, auf jeden Fall. Hat mich gefreut, dass ich wieder mal da bin. Und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal ins Mikrofon sprechen darf, dann reden wir über den Preisverfall und die möglichen Hintergründe, Ursachen und Auswirkungen.
Ja, ich kann mich den Wünschen irgendwo nur anschließen. Ich glaube, viele, die zuhören, sind ja auch im Energiebereich. Das heißt, wir hatten alle ein sehr, sehr intensives Jahr hinter uns. Von dem her hoffe ich, dass wir jetzt ja auch in ruhigere Zeiten kommen, beziehungsweise die Feiertage gut nutzen können, um uns zu erholen, um dann im nächsten Jahr die vielen, vielen Fragestellungen anzugehen, die wir diskutiert haben, die noch offen sind.
Wunderbar, das war's auch mit unserer Weihnachtsfolge, mit der letzten Folge des Jahres 2022. Letzte Folge der vierten Staffel war das, glaube ich. Ich wünsche allen geruhsame Tage, einen schönen Rutsch und wir sehen uns drüben. Baba bei Peter Joule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.